ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Diesen Podcast vom NDR in Niedersachsen bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Und in dieser Folge sind wir wieder draußen an unseren beiden Alles Möhre oder was Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände in Hannover. Wir, das sind
Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und ich bin Martina Witt, Redakteurin auch beim NDR in Niedersachsen.
Und damit in den Gemüsebeeten auch alles wirklich klappt, ist natürlich Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger wieder an unserer Seite. Claudia, schön, dass du wieder bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch wieder. Ich bin gespannt, was dieses Jahr draus wird.
Wir auch, Martina, oder?
Auf jeden Fall. Es ist ja immer wieder eine Überraschung, wenn wir hier rauskommen und an den Beeten stehen. Zuletzt, wann waren wir das letzte Mal hier? Du guckst öfter.
Ja, also ich war vergangene Woche mal hier, aber gemeinsam war das, glaube ich, vor 4 Wochen. Und für heute haben wir uns einiges vorgenommen. Claudia, was steht alles auf deinem und damit auch auf unserem Plan?
Naja, dadurch, dass wir letztes Jahr hier schon einmal Vollgemüse angebaut haben, müssen wir dieses Jahr wieder aufdüngen. Und da habe ich jetzt Kompost mitgebracht. Und der wird flächig verteilt, also er wird verteilt und dann ein bisschen eingearbeitet. Das mache ich meistens mit einem Dreizack oder mit einer Hake. Und ungefähr so eine Grunddüngung, ungefähr 3 Liter pro Quadratmeter. Das reicht für eine Grunddüngung, wobei Pflanzen, die viel brauchen, die müssen dann später nochmal nachgedüngt werden. Ne? Aber so für eine Grunddüngung reicht das eigentlich erstmal auf. Das heißt, es sind ungefähr 3 Millimeter Kompostauflage. Es ist gar nicht so viel.
Und was pflanzen wir heute?
Ja, Pflanzen noch nicht, wir säen vorwiegend. Wir hatten ja Saubohnen, die sind aber, wie ich sehe, noch gar nicht raus so richtig. Ich wollte eigentlich zwischen die Saubohnen Erbsen zwischensehen, weil es gibt da so eine Mischkultur, wo man praktisch die Saubohnen praktisch als Rankhilfe nimmt und die Erbsen dann praktisch dran hochranken lässt. Die stören sich auch gegenseitig nicht. Mal sehen, ob es klappt. Wenn nicht, dann machen wir nur die Erbsen rein und dann kommt da ein kleines Drahtgitter dran, dann geht das auch nach oben. Ja, was man jetzt schon aussehen kann, sind Radieschen und Möhren. Zwiebeln brauchen wir dieses Jahr nicht, weil die haben wir noch vom letzten Jahr. Die Möhrenreihe werden wir dann auch direkt neben die Zwiebeln säen. Dann kann Spinat natürlich schon raus. Der sollte jetzt auch spätestens in die Erde, weil er, wenn er später gesät wird, dann geht er im Sommer praktisch in Blüte. Ne? Also er schießt dann. Ne? Also Spinat immer nur im Frühjahr oder dann auch wieder im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden.
Ist das ein Langtagsblütler?
Genau, das ist eine Langtagspflanze.
Habe ich gelernt aus dem letzten Jahr.
Wir lernen immer wieder dazu. Und gerade als du gesagt hast, Möhren neben die Zwiebeln oder umgekehrt, habe ich mich dran erinnert, Mischkultur. Das ist nämlich so, dass wenn wir die zusammenpflanzen, dann vertreibt die Möhre die Zwiebelfliege und die Zwiebel die Möhrenfliege, richtig?
Genau so.
Stimmt, hatten wir auch im letzten Jahr schon. Hat dir bei den Möhren nicht so richtig geholfen, weil die Möhrenfliege am Ende nicht das Problem war, sondern dass die Möhrchen hinterher in unserem harten Boden nicht weitergekommen sind und die waren dann am Ende ein bisschen abgeknickt. Deshalb gucken wir dieses Jahr, glaube ich, haben wir ein bisschen was anderes. Ne? Da sprechen wir später im Detail drüber. So.
Jetzt gucken wir erst nochmal auf unsere Beete. Was hat sich da in den letzten Wochen getan? Was ist noch übergeblieben vom vergangenen Jahr? Und vielleicht fangen wir hier gleich, das ist ja eigentlich unser Beet 2, glaube ich. Ne? So haben wir das getauft. Wunderschön sind die Erdbeeren, finde ich. Große, so dunkel oder jedenfalls gesund aussehende grüne Blätter. Und dazwischen, was haben wir da? Knoblauch, nicht wahr?
Ja, und der Blattaustrieb von den Erdbeeren sieht man, die hellen Blätter, das ist schon praktisch jetzt in diesem Jahr gewachsen. Ne? Und der Knoblauch dazwischen, der ist auch ganz prima gekommen. Wir haben auch keine Ausfälle dazwischen. Ja, sieht gut aus.
Und es ist noch mehr gewachsen, was wir nicht explizit gepflanzt haben, nämlich ein paar Kartoffeln. Also 2 bis 3 sehe ich, die übergeblieben sind aus dem vergangenen Jahr, haben wir wahrscheinlich nicht eingesammelt.
Ja, so ist das manchmal. Ne? Und dann zeigen die sich wieder. Und die eine Kartoffel, die hier schon so, naja, so 10 Zentimeter hoch ist, Claudia, das wird was, oder?
Das wird was. Wenn allerdings jetzt Frost kommt, dann sollte man die mit Vlies abdecken. Weil die sind frostempfindlich und wenn die Blätter einmal Frost abgekriegt haben, dann keimen sie meistens nicht mehr so richtig nach.
Wenn wir jetzt diese Kartoffel vergessen haben und sie treibt jetzt wieder aus, liefert uns das eine genauso große Ernte wie im vergangenen Jahr oder wird das weniger?
Es wird nur mehr, wenn ich die Kartoffel dann auch dünge. weil Kartoffeln sind Starkzehrer und wir müssen ja sowieso grunddüngen, aber ein Kartoffel ist ein Starkzehrer, der braucht ein bisschen mehr als diese 3 Liter pro Quadratmeter. Also der sollte mindestens 6 haben und da kann man auch nochmal nachdüngen. Wenn ich jetzt Kartoffeln lege, dann lege ich die praktisch in Reihen und ziehe die dann mit Kompost zu, diese Reihen, ne? Also reinem Kompost. Und wenn die dann rauskommen und ungefähr so 10, 15 Zentimeter hoch werden, dann häufelt man sie an und mit der Anhäufelung werden sie dann nochmal gedüngt.
Müssen wir diese wild wachsenden Kartoffeln jetzt auch nochmal anhäufeln oder ist es dafür auch schon zu spät? Also die eine ist ja wirklich schon so 10 Zentimeter raus.
Also anhäufeln muss man eigentlich gar nicht. Das hat man früher immer gemacht in Reihen, weil mein Opa zum Beispiel, der hatte früher so Reihen und wenn er dann bewässern musste, dann hat er die einfach oben an die Reihe praktisch in den Schlauch hingelegt und dann ist es praktisch zwischen den einzelnen Reihen dann runtergeflossen und so hat er die Kartoffeln bewässert. Hat nicht viel Arbeit gemacht. Man muss sie nicht unbedingt anhäufeln, aber man häufelt sie gerne an, damit sie stabiler wachsen, damit sie bei Wind nicht so schnell umbrechen. Ne? Und in diese Häufelung kann man dann auch noch Dünger einarbeiten.
Gut, und direkt hier vor dieser Paradekartoffel, will ich mal sagen, haben wir auch unsere Petersilie. Einmal diese krause und die glattblättrige. Und die müssen wir aber in diesem Jahr komplett wegernten, Claudia. Ne? Die darf nicht blühen.
Genau, also bei Petersilie ist es so, wenn die in Blüte geht, dann enthält die auch Gifte. Das ist das Apiol. Aber jetzt sieht die richtig klasse aus und da kann man wunderschön von ernten. Ich gehe dann immer von außen ran, ne? Also nimm die äußeren Stiele ab und dann kommt die in der Mitte nochmal nach. Aber so wie man sieht, dass sich eine Blüte in der Mitte bildet, die kriegt in der Mitte eine Blüte, so ein Blütenstiel. Und wenn der sich zeigt, dann bitte nicht mehr rangehen.
Okay, dann lass doch mal rübergehen zum anderen Beet, weil da habe ich auch was entdeckt, von dem wir eigentlich gedacht haben, dass das nichts mehr wird. Hier sind beisammenwachsende grüne, gut, Blätter sind meistens grüne, zusammenwachsende grüne Blätter, sieht fast ein bisschen aus wie Bärlauch, aber nicht wirklich. Unser Spinat ist doch noch was geworden, zumindest an einer Stelle.
Ja, zumindest der ist gekommen, weil es gibt Spinat, der wird durchaus im Winter, über Winter kultiviert. Also der wird im Herbst sehr spät ausgesät und der war ja relativ spät. Und Spinat, zumindest einige Sorten, sind durchaus winterhart. Und die treiben dann im Frühjahr auch, aber spätestens, wenn er dann auch anfängt zu treiben, also dann richtig Blüten zu machen, Blütenstände, dann sollte man ihn auch nicht mehr essen.
Also da können wir demnächst ein bisschen was von abpflücken. Unser Mangold wächst kräftig vor sich hin, auch den kann man noch essen, bis er blüht, ne?
Ja, ist genau das Gleiche, ne? Also Mangold, solange es noch nicht in Blüte geht. Jetzt sind die Rippen richtig schön, das ist ein Rippenmangold, kann man also wunderschön von außen, auch wieder von außen rangehen, ne? Er fängt dann in der Mitte immer wieder von Neuem an, aber wenn die Tage jetzt erheblich länger werden, dann wird er wahrscheinlich auch schießen, in Blüte gehen und dann ist vorbei mit der Ernte.
Und noch eine Entdeckung, Ralf, guck mal, wir hatten ja hier Salat und haben den auch nur oberflächlich abgeschnitten und dann
nochmal durchgetrieben, so wie es aussieht, nicht? Also, das ist der ewige Salat für uns hier in dem Beet.
Kann man den jetzt unendlich so weiter behandeln?
Salat ist eigentlich eine zweijährige Pflanze. Ne? Nee, nicht unbedingt zweijährig. Also der fängt an zu wachsen. Je nachdem, ob es ein Kopf- oder ein Pflücksalat ist, wenn man ihn einfach wachsen lässt und nicht nacherntet, dann wird er irgendwann auch in Blüte gehen. Das macht er allerdings schon im ersten Jahr.
Also hier können wir einmal nochmal ordentlich durchgehen. Spinat, ein paar Salatblätter, ein bisschen Feldsalat ist auch noch da, Mangold. Aber so eine Salatschüssel wird schon ergeben, ne, wenn man das alles zusammen wirft. Toll.
Ja, auch aus den kleinen 2 Meter mal 1,20 Meter großen Beeten können wir in jedem Jahr ordentlich was rausholen.
Und das sogar direkt noch im Frühling.
Ja, also besser geht's gar nicht. Und es regnet auch so ein bisschen heute. Also wenn wir gleich düngen, wir müssen gar nicht wässern. Also es ist herrlich hier.
Ja, aber es könnte eine halbe Stunde später regnen, finde ich. Wir stehen hier ganz schön im Getröpfel rum.
Ach komm, Martina, stell dich nicht so an. Du hast so eine Kapuze auf. Also was soll uns schon passieren? Und wer vielleicht zu Hause ja auch gärtnert, hat möglicherweise auf der Fensterbank auch schon Tomaten in die kleinen Töpfchen gebracht, also die Samen. Da möchte ich nochmal kurz zurückblicken auf die Tomatenfolge, die ja gerade vor 2 Wochen erschienen ist.
Findet ihr in den Shownotes, wenn ihr nicht nochmal suchen wollt, aber es findet ihr also noch relativ einfach.
Genau. Und da haben wir ja über alte Sorten auch berichtet. Und Martina hat mich dann gebeten, weil sie in Urlaub gefahren ist, für sie doch auch einige Tomaten anzuziehen. Das habe ich natürlich brav erledigt. Und sie hat schon ja aus der Ferne gesehen, wie groß die geworden sind auf meiner Fensterbank. Und dann sage ich euch mal, was das für Sorten waren. Falls ihr auch Interesse habt an diesen tollen alten Sorten, die wir da bei Sibylle Maurer-Wohlatz vom BUND gesehen und auch noch bekommen haben. Die eine, das ist so eine ganz tolle alte Wildtomate, Humboldtii 99 heißt die. Hat so cocktailgroße Früchte, ist sehr resistent gegenüber der Kraut- und Braunfäule. Und ich glaube, Claudia, du hast die auch, oder?
Ich habe sie auch, ja.
Und deine Erfahrung mit der Humboldtii?
Also so klein Cocktail ist sie gar nicht. Also sie hat ein bisschen größere Früchte. So zwischen normaler Tomate und Cocktail. Ne? Also es ist nicht so mühsam zu pflücken wie die ganz kleinen.
Und das Wichtigste, schmeckt?
Schmeckt sehr gut.
Ah, ich freue mich. Ralf, pass gut auf die Tomaten auf.
Das mache ich. Und auch auf die Artisan Blush Tiger oder so ähnlich. Rosa gestreifte, pflaumenförmige Früchte hat die. Soll sehr aromatisch sein und einen großen Ertrag liefern. Und die dritte, die ich da auf der Fensterbank für dich schon mal vorziehe, Martina, da sag du mal, wie die heißt.
Die muss ich jetzt sagen. Das konnte ich mir die ganze Zeit schon nicht merken. Oaxacan Jewel, richtig?
Ja, ich glaube eher so Oaxacan oder Oaxacan Jewel. Ja doch, ja, hast natürlich recht.
Stimmt, weil die aus Mexiko kommt, ne? Deshalb spricht man das X irgendwie anders. Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß es nicht. Sag nochmal, Ralf.
Oaxacan Jewel, sagen wir jetzt einfach mal. Wie das geschrieben wird, seht ihr ja bei uns im Kartenblock. Und die hat so ein tolles süßliches Aroma, große Früchte und wie gesagt, Fotos könnt ihr von den Tomaten sehen in unserem Gartenblock. Einfach alles Möhre oder was Gartenblock im Internet eingeben und dann habt ihr die vor Augen.
Ralf, machst du schon mal ein Foto von den Tomaten, wie sie jetzt aussehen?
Das mache ich, gerne.
Stellen wir dann auch rein. Wo wachsen die gerade? In deinem Arbeitszimmer zu Hause, ne?
Ja, genau. Auf dem Fenstersims oben in so einem kleinen Mini-Gewächshaus. Und da habe ich die, ja, wie gesagt, so vor 2 Wochen die Samen in die Erde. Und die sind jetzt schon so, na, fingerhoch geworden. Und sehen, wie ich finde, sehr schön aus.
Was ich bisher gesehen habe, kann ich da nur zustimmen. Ich hatte mal oder habe öfter das Problem, wenn ich Tomaten aussehe zu Hause, dann kriegen sie so einen, dünnen, langen Stiel. Und dann fangen die so an, aber an der Stelle, wo der Stiel aus der Erde kommt, wie als würden sie vertrocknen und dann knicken sie da ab und dann sind sie tot.
Oh, das ist schlecht. Also wenn das da unten, wenn da unten was abtrocknet und braun wird, dann kann das sein, dass da eine Pilzkrankheit praktisch unten am Boden ist, ne, und die dann die Pflanze von unten schädigt. Tomaten nicht zu feucht halten, die brauchen zwar immer Wasser und man sollte sie rechtzeitig umtopfen. Also ich mache das immer so, dass ich immer 5 Tomaten in einen Topf mache und wenn die sich dann alle gegenseitig berühren, dann kommen die alle in Einzeltöpfe. Auch erstmal in Anzuchterde, die hat allerdings nicht so viel Nährstoffe und wenn die dann praktisch größer werden, dann sollte man einmal mit Flüssigdünger nachdüngen, weil die Tomaten brauchen was, ne? Weil sonst werden die gelblich und bleiben klein, ne? Werden die nicht groß. Wenn sie allerdings nur zu groß werden, ist das meistens ein Lichtmangel, aber das kann man nachher kompensieren, indem man die Tomate im Beet einfach tiefer pflanzt. Man kann die so tief pflanzen, dass oben nur noch so 10, 15 Zentimeter rausgucken, ne? Und alles, was unten ist, das bildet Wurzeln und dadurch wird die Pflanze natürlich viel, viel besser mit Wasser und Nährstoffen versorgt.
Also das ist auf jeden Fall praktisch. Aber meistens schaffen sie es gar nicht an den Punkt, dass man sie, oder oft, dass man sie einpflanzen kann, sondern sie, wie gesagt, vergammeln am Stiel, hin und wieder.
In diesem Jahr vergammelt ja nichts am Stiel. Die werden was bei dir, das garantiere ich aber.
Na, du bringst sie ja schon mal in ein jugendliches Alter.
Das mache ich. So, ja, wollen wir jetzt mal loslegen mit dem Düngen. Die großen Maurerkübel stehen da ja schon schön gefüllt mit. Was ist da nochmal genau drin? Welche Düngemischung ist das?
Das ist ein Kompost, der ist mit Hühnermist angereichert. Und ganz wichtig ist, wer mit Mist düngen will, Mist muss immer vorher einmal durch den Kompost gehen. Weil erstens möchte ich ja den Geschmack von dem Mist nicht im Gemüse haben und Mist ist häufig scharf und das nehmen viele Pflanzen übel. Also grundsätzlich, egal ob das Kaninchenmist oder Hühnermist oder auch Pferdemist oder sowas ist, bei Pferdemist sowieso, weil der Hafer noch keimfähig ist, das muss auf jeden Fall einmal durch den Kompost, also praktisch ein Jahr warten, ablagern.
Also ich nehme den Pferdemist, packe ihn auf den Kompost und warte dann ein Jahr, bis das alles zersetzt ist.
Genau so ist das. Man kann auch Mist selber ein Jahr ablagern irgendwo, ne? Aber da muss man den Platz für haben. Wenn man kleine Mengen hat, kann man das also durchaus mit in den Kompost reinmischen.
Okay, los geht's. Was machen wir?
Erstmal hören wir mal kurz, wie die Vöglein zwitschern, oder? Ist euch das aufgefallen im Hintergrund? Vielleicht hört man es ja. Ich weiß nicht, welcher Vogel das ist, aber eine Amsel vielleicht?
Ist mir heute Morgen auf jeden Fall aufgefallen. Es war richtig laut draußen.
Ja, das Frühjahr ist eine tolle Jahreszeit. So, ich ziehe mir die Handschuhe an, Claudia, und dann gehe ich da mit so einem Kübel mal ins Beet und du sagst genau, was ich machen soll.
einfach auskippen.
Genau, ich hoffe, du hast Handschuhe mit. Es ist ein bisschen feucht heute. Ich habe versucht, das vorhin durchzusieben noch. Der eine Eimer, der war schon ziemlich nass, der ließ sich schon nicht so gut durchsieben. Aber naja, gut, es geht.
Okay, Handschuhe an und auf geht's. Also, ich nehme jetzt mal so ein, was ist das? Ja, da waren wir mal 10 Liter, damit sich das gut anhört.
7,5 müssen es genau sein für dieses Areal, ne? Und ich habe ungefähr so zwischen 7 und 8 habe ich drin und das einfach gleichmäßig verteilen.
Ich passe auf.
Okay, dann ja, ein paar Millimeter sollen das ja nur sein, dann werde ich mal versuchen, dass das auch hinhaut.
Wir können hier so eine Challenge machen. Claudia ist an B2, Ralf ist an B1, dann auf die Plätze, fertig, los. Wer es schneller und ordentlicher hinkriegt.
Ja, das hast du mir gut ausgedacht. Wir sollen ackern und du guckst nur.
Ich bin die Schiedsrichterin und trage die Verantwortung. Oder so. Ja, das sieht sehr gut aus. Beide haben unterschiedliche Kompostverteiltechniken. Claudia geht mit beiden Händen ran. Ralf schüttet beherzt mit einer Hand. Gleich kriege ich sie ab.
Nein.
Ach so.
Er schüttet nicht, er wirft.
Ja, er wirft. Ich dachte, ich kriege hier gleich Erde ins Gesicht. Aber Claudia, wenn jetzt hier noch so kleine, zarte Dinge wachsen, dann schütten wir da jetzt halt den Kompost drüber.
Der Regen holt das runter. Der wäscht das ab.
Ralf, wie läuft's?
Halber Eimer ist leer und ich kann auch noch weiterwerfen. Also
so ein bisschen wie Kamelle.
Ja, aber ich glaube, da würden sich nicht so viele nachbücken. Also die Pflanzen, die brauchen das aber natürlich ganz dringend. Denn wie Claudia schon gesagt hat, so eine Kultur übers Jahr, die verbraucht schon ganz schön viel Nährstoffe, obwohl wir ja die Buschbohnen und die Stangenbohnen und die Saubohnen in den Beeten hatten. Also die düngen ja selbst auch ein bisschen dadurch, dass sie Stickstoff aus der Luft über die Knöllchenbakterien in den Boden bringen. Aber das reicht natürlich nicht aus, wenn wir auch in diesem Jahr wieder ja, eine ähnlich üppige Ernte haben wollen wie im vergangenen Jahr.
Aber kannst du vielleicht ein bisschen aufpassen, dass du hier nicht den Feldsalat so zudeckst, weil ich wollte den ja morgen ernten.
Ich werde den Feldsalat eigenhändig gleich noch ein bisschen schütteln, damit alles wieder runtergeht.
Ja, ich möchte ja da keinen Mist drauf haben.
Jetzt wird er wieder vom Kompost befreit. Was macht man nicht alles? Wäscht ihn noch zu Hause auch noch ab, oder nicht?
Ja, jetzt auf jeden Fall. Claudia, ich habe drei Saubohnen da hinten entdeckt, die wir gepflanzt haben vor 4 Wochen. Also so ein paar sind da rausgekommen. Weißt du, woran es liegt, dass die anderen bisher sich so gar nicht blicken lassen?
Genau kann ich es nicht sagen, woran es liegt, aber es ist ziemlich feucht gewesen und eine oder zwei sind nicht gekommen. Also ansonsten, die anderen sind wohl da. Ja, wenn man die pflanzt, pflanzt man immer 2 Samen in ein Loch, damit wenigstens einer kommt, wenn mal einer ausfällt.
Ah, aber Ralf sagt, er hat doch noch welche entdeckt. Wir haben die ja dieses Jahr anders gepflanzt als beim letzten Mal, ne? Die sind doch alle gekommen, guck.
3 sogenannte Tuffs sind da, also würde ich schon sagen. 1, 2 und rechts vom Mangold 3.
Stimmt, wir haben die einfach an eine andere Stelle gepflanzt dieses Mal, ne? Daran liegt's.
Ha. So, kurzer Eimercheck. Claudia, wie viel hast du noch drin? Oh, Claudia liegt vor mir. Die hat noch viel weniger da drin. Ich muss mal, Martina, ich muss los hier.
Tschüss. Nicht so viel reden, mehr arbeiten, ne? So, Claudia ist schon fertig. Ja. Ralf, woran liegt's?
Ja, sie ist ja auch Profi. Wir machen das zum ersten Mal. Also hier Kompost auswerfen auf 2 Meter mal 1,20 Meter. Habe ich noch nie gemacht. Du etwa?
Nö.
Und jetzt steht Claudia auch schon drohend neben mir mit ihrer Kralle da, ne?
Genau, Claudia. Das heißt, wir können den jetzt hier nicht einfach auf dem Beet liegen lassen?
Doch, bei Kompost kann man es machen, ne? Also der kann oben liegen bleiben. Aber ich arbeite den dann praktisch noch ein bisschen ein in den Boden.
Das heißt, es reicht aber im Prinzip wirklich, den oben drauf zu werfen. Ich muss, auch wenn ich das jetzt in einem Kübel mache, den Kompost nicht unbedingt ganz nach unten, damit die Wurzeln den besser erreichen.
Nee, brauche ich nicht. Also die 3 Millimeter, die können wir oben drauf lassen, ne? Aber ich arbeite den ein, weil es ist so, der Kompost, wenn ich nachher pflanze oder irgendwas, dann buddel ich ja auch auf und vermische das dann im Prinzip. Ich mache es jetzt einmal generell, dann ist es in der Erde schon drin, aber es muss nicht unbedingt. Also die 3 Millimeter können auch oben drauf bleiben.
Übrigens, auch mein Eimer ist leer. Ich bin fertig.
Glückwunsch.
Oh, Claudia hakt schon. Lass mich mal ins andere Beet. Die liegt schon wieder vor mir. Ja, man hört, glaube ich, dass der Boden auch ein bisschen steinig ist. Aber durch den Dünger, vielleicht werden die Steine ja auch ein bisschen weicher. Ha, kleiner Scherz. Findet Martina ja immer so gut, diese kleinen Witze, ne?
Muhaha. Ich glaube, wir werden hier auch ein paar Eichelbäume kriegen, weil die Eichhörnchen ganz viele Sachen hier vergraben haben.
Was sagst du, Claudia? Ringelblumen hat sie entdeckt. Ja, Mensch, was man beim Einhaken des Komposts nicht...
Ja, die haben wir auch ausgesät.
Ach so.
Oh, Ralf.
Aber die Hake fliegt doch hier nur so durchs Beet, oder?
Du machst es ganz gut, ja.
Jetzt kommt Claudia schon, weil sie mit ihrem Beet fertig ist, hier in mein Beet. Also irgendwie fühle ich mich ein bisschen unter Druck. Gut, wer eine Claudia zur Hand hat.
Jeder sollte eine Claudia haben.
So, wir haben so 10 Minuten noch nicht mal gebraucht, ne, um beide Beete aufzudüngen und durchzuhaken. Martina, das ist doch ganz flott gegangen.
Das klingt machbar, auch für zu Hause.
Du bist zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden mit euch. Ja, vielen Dank.
Ja, super.
Könnt ihr mir jetzt ein bisschen Gemüse pflanzen?
Wir säen jetzt.
Ach ja, wir säen. Könnt ihr mir jetzt Gemüse säen?
Ja, säen kann man. Man kann auch schon pflanzen. Ich habe also schon vorgezogene Pflanzen in den Gartenfachgeschäften gesehen. Das ist vorwiegend Salat Kohlrabi. Das ist so das Erste, was man jetzt pflanzen kann. Die sind auch nicht frostempfindlich. Wenn also wirklich mal ein bisschen Frost ist, die gehen nicht gleich kaputt.
Okay, dann können wir ja auch hier loslegen.
Das machen wir. Und wir haben ja vorhin schon kurz erwähnt, was wir hier heute aussehen wollen, Claudia. Womit legen wir los?
Ich würde sagen mit Möhren und Radis, hier direkt an die Zwiebeln.
Und was fällt dir bei Möhren ein, Martina?
Lass mich kurz nachdenken. Alles Karotte oder was?
Ja, so ähnlich. Du lernst das noch. Am Ende hört ihr es ja wieder.
Da hätte ich auch noch mal was zu sagen. Heute werde ich nämlich Karotten mit aussehen. Karotten machen keine tiefen Wurzeln, die sind eher rund. Ne? Und die haben bei diesem harten Boden halt eher eine Chance, dann ein bisschen größer zu werden.
Das heißt, Karotten und Möhren sind gleiche Familie, aber trotzdem gibt es Unterschiede.
Ja, es ist die gleiche Art, es ist nur eine Zuchtform, die also nicht solche tiefen Rüben macht.
Gut, also Karotten, machen wir doch. Los geht's.
Alles Karotte oder was? Sag ich doch.
Also das wären jetzt hier die Pariser Markt 4 und das sind Karotten. Die sind also wirklich kugelrund.
Wir nehmen Pariser Markt 4.
Ich war schon lange nicht mehr in Paris.
Da gibt es so ein bekanntes Lied, kennst du das?
Danke für den Ohrwurm.
Radieschen brauche ich zum Markieren. Weil Karotten brauchen 3 bis 4 Wochen, bis sie keimen. Und wenn ich da vorher die Saat bzw. die Reihe ein bisschen auflockern will oder vom Unkraut befreien will, dann muss ich wissen, wo die Möhren stehen. Und deswegen werden Radieschen als Markiersaat dazwischen gelegt, damit man, die Radieschen keimen ja sehr schnell, die sind schon in einer Woche raus und dann sieht man genau, wo die Möhren gelegt sind und macht die nicht kaputt, wenn man da drin arbeitet.
Da müssen wir nur aufpassen, wenn wir in der nächsten Woche hier rumgucken, ob was so sich verändert hat im Beet, dass wir nicht aus Versehen die Radieschen entfernen. So, Claudia macht das natürlich wieder ganz professionell mit einem Zollstock. Wird also genau die Entfernung von unserem Beetrand aus gemessen. Und dann gibt es auch noch 2 Metallpiekser, die mit einer Schnur verbunden sind. Und so spannt Claudia eine gerade Linie, damit das auch alles schön in Reihe und Glied wächst. Und du nimmst da 50 cm jetzt?
Ungefähr 50 cm. Wenn es nicht ganz so hundertprozentig ist, ist es auch nicht schlimm. Es gibt auch Leute, die machen einfach so frei. Schnauze wollte ich es nicht sagen. Also Freihand. Ja, dann ist es halt nicht ganz so gerade, aber das muss ja auch nicht. Das Gemüse wächst auch in krummen Linien.
So, einmal längs durchs Beet, fast bis zum anderen Ende. So, jetzt haben wir die Linie praktisch schon mal vorgegeben. So, jetzt wird er so ein bisschen aufgelockert neben der gespannten Schnur und so eine kleine Furche vielleicht auch gebildet.
Auf der anderen Seite auch noch. So, jetzt kann ich hier schön eine Reihe ziehen am Band längs. Ich habe extra eine spitze Schaufel mitgenommen. Ein bisschen können die ruhig rein. Die können so 2-3 cm tief, die Samen. Anstrengend. So, jetzt haben wir hier eine schöne Reihe. Und da können wir jetzt gleich unsere Möhren rein. Ja, dann können wir anfangen.
Und was natürlich ganz wichtig ist, am Beginn der Reihe kommt ein kleines Plastikschildchen rein.
Ich muss ja wissen, was ich wohin gepflanzt habe oder gesät.
So, und jetzt kommt die Pariser, wie heißt sie nochmal? Pariser Markt 4. Jawohl, das ist eine gute Karotte, die zu den Möhren gehört.
Ja, also die kommt aus Frankreich, wird in Frankreich auch sehr gern verspeist.
Ja, das ist also nicht so, dass hier ein Körnchen per Hand neben das andere gelegt wird, sondern du schüttest das einfach so munter raus.
Ja, die Möhren sind halt sehr fein und dann muss ich sie natürlich, wenn sie auflaufen nachher, muss ich sie verziehen. Also ich werde die dann ungefähr so auf 2-3 cm Abstand verziehen. Also das alles, was praktisch dazwischen ist, das kommt dann raus.
Und wird woanders eingepflanzt?
Nee, man kann es auch so direkt in den Salat tun.
Okay. Und jetzt kommt dann die sogenannte Markiersaat noch dazu. Das machst du denn die jetzt am Anfang und ans Ende oder wie?
Mittendurch. Allerdings nicht so viel. Nur so ein paar Sachen. Das Radieschen, das mache ich einzeln jetzt.
Also die Radieschensamen kommen jetzt einzeln und zwar mitten da in diese Reihe mit rein. Nicht nur an den Anfang und ans Ende, sondern munter dazwischen.
So 5 cm, ne? Nicht zu dicht. Soll ja nur markieren und sollen ja nachher auch die Möhren, wenn sie rauskommen, nicht rausreißen, wenn wir an die Radieschen rangehen. Ne? Deswegen so alle 5 cm tue ich ein Radieschen mit rein. Das reicht, um die Reihe nachher erkennen zu können.
Ich weiß noch, die Radieschen waren letztes Jahr das erste Gemüse, was wir geerntet haben. Das ist als erstes reif geworden und haben wir mit großem Jubel probiert.
Unsere ersten Erfolge hier in den Alles Möhre oder was Beeten. Ja, werden uns immer in Erinnerung bleiben, die kleinen Radieschen.
Auf jeden Fall, fühlt sich auch noch gar nicht so lange her, ne? Aber ist ein Jahr her.
Wie die Zeit vergeht.
Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, richtig.
Jetzt können wir es zumachen.
Und Erdschluss nicht vergessen, damit es schön feucht bleibt.
Genau, damit der Samen auch schön Feuchtigkeit kriegt.
Mensch, Martina, ich hatte gar nicht mehr an sowas gedacht.
Ralf, du hast Erde übrigens im Gesicht. Oder Kompost.
Stinkt das auch?
Das weiß ich nicht.
Die Schnur lasse ich übrigens, die nehme ich erst weg, wenn ich einmal angedrückt habe, damit ich die Reihe beim Andrücken noch sehen kann. Ne? Also ich drücke jetzt praktisch an der Schnur längs.
Könnte ich stundenlang zusehen, wenn Claudia da so schön arbeitet.
Ja, zugucken ist immer gut, ne? Wir müssen jetzt mehr schlaue Ratschläge geben oder irgendwie sowas richtig Nerviges. Claudia, guck mal, da hast du noch nicht ordentlich gedrückt. Kannst du da bitte noch mal ran?
Ja, so einfach ist das nicht, wie du dir das vorstellst.
Ihr seid zwei schöne Arbeiterdenkmäler.
Wir tun so, als wären wir ArbeiterInnen.
Ja, aber im nächsten Beet, da ist dann Martina wieder, oder ich bin dann wieder dran.
Da haben wir noch Spinat auszusehen, allerdings nicht so eine lange Reihe. Da könnt ihr dann mal ran.
So, das war Beet 2, jetzt kommt Beet 1 mit Spinat und.
Und für die Saubohnen noch Erbsen.
Ach ja, genau, die Erbsen. Und der Spinat heißt ganz besonders.
Nein, nicht ganz besonders, das ist eine Standardsorte, Matador heißt der.
Klingt nach wildem spanischen Spinat.
Gibt's auch ein Lied, aber ich sing's nicht.
Nein, das ist eine Standardsorte, die kennt eigentlich jeder Gärtner, der also Spinat angesät hat. Das ist so die Standardsorte schlechthin. Aber das ist eine, die nicht über Sommer gedeiht. Ne? Also die ist eine Langtagspflanze, die sollte sie vielleicht noch im April, kann man sie noch sehen. Aber danach wäre es Feierabend mit Spinat. Dann erst wieder im Herbst.
Wann können wir den ernten, wenn wir ihn jetzt sehen?
So in 6 Wochen. 4 bis 6 Wochen.
Das geht ja extrem schnell.
Ja, Spinat keimt relativ schnell.
Jetzt wird wieder das Schnürchen gespannt. So, jetzt wieder, ne, mit der Kralle. Soll ich das mal machen? Ah, ich muss gar nicht fragen, ich krieg das Ding gleich in die Hand gedrückt. Ach, ja, das geht hier echt gut. Einmal entlang der Schnur, schön aufgelockert. Das heißt, ich ziehe anscheinend gleich die Furche, ne? Noch tiefer?
Nee.
Gut, das sind jetzt so 5 cm ungefähr.
Ja. Der Spinat steht hier angegeben mit 10 cm Abstand, würde ich aber nicht machen. Ich mache nur auf 5 cm. Wenn ich den etwas dichter sehe, dann kann ich die Pflanzen nachher zwischendurch rausnehmen und die kann ich dann schon verwerten, die überflüssigen.
Nichts ist überflüssig.
Nein, da nicht. Also die kann man dann gleich im Salat verwerten. Ich mach's mal vor.
Ralf, passt gut auf.
Das macht man jetzt ein bisschen einzeln.
Die Saatkörner sind deutlich größer als zum Beispiel bei den Möhren, ne?
Alle 3 cm würde ich so. Wenn 2 sind, ist auch nicht schlimm. Die überzähligen kann man entweder noch verziehen. Also so in dem Abstand.
So, dann mach ich.
Hast du aufgepasst?
Ich habe genau aufgepasst. Ich glaube, 5 cm waren es.
Das sind aber 3.
Ja, ist so, habe ich doch. Oh, da sind 2 reingefallen. Ja.
Aber wenn einmal 2 sind, auch nicht schlimm.
Jetzt sind sie auch weg.
Nicht nervös werden.
Nein.
Das Überflüssige kannst du nachher rausziehen.
Das machen wir dann. Kramen wir alles wieder aus. Und da kommt noch einer zwischen. Da. So.
Das ist zwar mühsam, das einzeln zu machen, aber dann hat man von den Samen mehr. Weil Spinat nehme ich zum Beispiel auch gerne als Vorkultur zwischen die Gemüsereien und zwar alle 30 cm eine Reihe Spinat. Und da brauche ich natürlich entsprechend mehr. Und wenn ich die nicht so dicht sehe, dann habe ich mehr für die Reihe. Ne? Also kriege ich mehr Reihen mit beschickt.
Ja, so sieht's gut aus.
Danke, endlich mal ein Lob.
Ja, also man sieht schon den Unterschied zwischen Claudias Stückchen und deinem Stückchen, aber ich nenne es mal kreativ.
Im nächsten Jahr sieht das schon wieder ganz anders aus.
Ja, ich komme auch wieder dran. Ich breche wieder eine Tomate ab oder so.
Nee, das war ich ja.
Stimmt, ich war's gar nicht. Nee, ich bin auf den Salat getreten und habe irgendwas rausgerupft. Die Ringelblumen. Passiert. So, und jetzt als letzte Amtshandlung die Erbsen.
So 10 cm neben der Bohne. Da mache ich so eine kleine Mulde. Und da kommen 5 Erbsen rein. Ups. Das ist Boogie. Das ist eine, die nicht so hoch wird. Es gibt nämlich auch Erbsen, die werden 1,20 Meter, 1,80 Meter hoch.
Genau, und die kommen jetzt hier direkt neben die Bohnen, damit die Bohnen als Rankhilfe dienen können.
Genau, jetzt kommt einfach nur wieder Hake und festdrücken. Und ich habe natürlich auch ein Schildchen vorbereitet.
Alles muss eine Ordnung haben. Aber unser Tröpfchenbewässerungssystem brauchen wir gerade echt noch nicht wieder installieren, ne?
Nee, es läuft die Himmelsautomatik, also auch nicht verkehrt. Aber es kommen auch wieder wärmere Tage wahrscheinlich oder bestimmt sogar.
Was machen wir mit Borretsch?
Borretsch ist wunderbar für die Bienen und ihr möchtet ja auch Kürbis und Bohnen und alles haben. Und da brauchen wir die Bienen zum Bestäuben.
Ja, die locken wir uns mit dem Boric hier heran. Also richtig pfiffig, Claudia.
Außerdem kann man den Boric natürlich auch essen. Man kann die Blüten im Salat garnieren, also für die Salatgarnitur nehmen. Und man kann die Blätter, wenn sie jung sind, auch noch essen. Wenn sie älter sind, werden sie hart. Boric, der hat Stacheln kann man nicht sagen, aber so harte Haare. Ne? Wenn sie zu alt werden, dann schmecken sie nicht mehr. Aber junger Boric kann man durchaus mit in den Salat tun.
Auch nicht schlecht. Letztes Jahr ist da nichts geworden, da kam gar nichts.
Mal sehen, vielleicht dies Jahr. Vielleicht hat auch jemand beim Unkrautjäten nicht so drauf geachtet. Und dann kann das passieren, dass so ein Boric mal verschwindet, ne?
Möglicherweise.
Ich will ja niemanden schief angucken.
Du meinst, nicht nur die Ringelblumen sind mir zum Opfer gefallen, sondern es war auch der Boric.
Das kann durchaus sein. Wer die Jungpflanzen nicht genau kennt, da passiert das schon mal. Die Erde ist ja aufgelockert, ne? Also da mache ich jetzt einfach nur so ein paar einzelne Körner rein. Und da bitte nicht mehr anfassen, bis der rauskommt. Da kann man eigentlich erkennen, der hat also wirklich haarige Blätter. Und die sind so richtig schön rund und breit. Breite, runde Blätter. Die Keimblätter.
Gut, dann sind wir mit dem Säen für heute, glaube ich, durch, Claudia. Stimmt das?
Ja.
Uns erreichen ja auch zahlreiche Gartenfragen über unsere E-Mail-Adresse garten@ndr.de. Unter anderem hat uns Ursula aus Gießen in Hessen geschrieben. Und da schreibt sie, es gibt ja auch so etwas wie Market Gardening. Sagt ihr das was, Martina?
Nee, habe ich noch nie gehört.
War für mich bislang auch ziemlich unklar. Ich habe da mal ein bisschen geblättert, so in dicken Büchern. Da gab es früher in Paris ganz viele Menschen, Hunderte sollen da in ihren privaten Gärten eben Gemüse angebaut haben, auf kleiner Fläche, und haben dieses Gemüse dann auf Marktplätzen verkauft. Wahrscheinlich auch in anderen Städten. Claudia hebt den Finger, Claudia weiß das auch.
Wer das wunderbar gelernt hat, aus der Not heraus, das waren die Menschen damals in der DDR. Die haben auch Market Gardening gemacht.
Und Ursula schreibt, also ja, so ein Beetbreite, 75 Zentimeter, nicht umgraben, nur den Boden auflockern, jährlich frischen Kompost auf die Beete, ziemlich eng bepflanzen. Ich glaube, das ist fast so was wir hier machen, ne? nur dass wir das nicht verkaufen. Aber das ist so ein gängiges Prinzip, auf kleiner Fläche eben durch diese Prozesse, die wir gerade beschrieben haben, ordentlichen Ertrag zu bekommen.
Ja, und was man über hat, kann man natürlich entweder verschenken oder auch verkaufen. Aber in der Regel beim Gartenfreund ist es so, dass man das dann über einen Gartenzaun verschenkt. Oder wenn zu viel Zucchini oder sowas da ist, dann wird das einfach an den Zaun gehängt in der Tüte, steht dann bei zu verschenken. Und wer es dann haben möchte, der nimmt sich das dann weg.
Ja, und dann gab es noch eine weitere, also es gab viele weitere Anfragen noch, aber eine wollen wir jetzt noch mal kurz besprechen. Und zwar von einer Frau Fricke aus Bielefeld. Schöne Grüße nach Bielefeld. Da geht es darum, sie hat einen Apfelbaum im Garten und unter dem Apfelbaum ist so ein bisschen Platz. Also muss ja jetzt nicht nur ein Apfelbaum sein, kann ja auch ein anderes Obstbäumchen sein. Und da fragt sie, was kann man denn da drunter pflanzen? Welche Blumen oder Stauden würden sich da eignen, Claudia?
Ja, ich habe da mal ein Foto gesehen und unter diesem Baum, da wächst das Schaboxkraut. Das ist eine Frühlingspflanze, also die im Frühjahr blüht, aber über Sommer einzieht und dann im nächsten Jahr wiederkommt. Und dieses Schaboxkraut, das wurde früher als erstes Grün genutzt gegen Skorbut. Das leitet sich von Schabock ab. Und das wurde da früher gegen diesen Vitamin-C-Mangel dann gegessen, weil es sehr, sehr früh rauskommt. Man kann es essen, solange die Blüten noch nicht da sind. Es blüht auch sehr hübsch. Man kann es da stehen lassen. Und ich würde dann einfach noch ein paar andere Frühlingsblüher mit dazwischen setzen. Zum Beispiel Lungenkraut oder Schlüsselblumen kann man da drunter machen. Also das sind alles Pflanzen, die im Frühjahr volle Sonne kriegen, und wenn nachher das Laub da ist, dann ziehen die ein und dann stört das niemanden mehr.
Ja, gute Antwort, Claudia. Und wer weitere Fragen hat, gerne an uns schicken, garten@ndr.de. Und jetzt kommen wir dann auch schon zu unserer Rubrik Profi-Tipps aus den Herrenhäuser Gärten. Die Herrenhäuser Gärten zählen ja zu den eindrucksvollsten barocken Gartenanlagen Europas, und zu diesen Gärten gehört ja auch der Berggarten. Und dort arbeitet unter anderem auch Gartenmeister Ingmar Güldner, und mit dem habe ich über ein Thema gesprochen, das bestimmt ganz viele von euch interessiert. Ihr habt ja in euren Gärten bestimmt auch Stauden, die schon lange Zeit dort stehen und vielleicht nicht mehr ganz so üppig blühen wie noch vor einigen Jahren, oder sie sind zu ausladend geworden und bedrängen andere Pflanzen im Beet. Und die Frage ist dann, was soll ich mit diesen Stauden bloß machen? Und genau diese Frage habe ich Ingmar Güldner gestellt.
Das Stichwort ist Teilung. Das heißt, wir stehen ja hier im Berggarten und ich habe hier einen Spaten für dich extra mitgebracht und ein bisschen Werkzeug. Wir stehen hier an einer Katzenminze und du siehst, das ist schon so ein alter Horst, ein alter Busch und der möchte einfach mal verjüngt werden und ein bisschen auch vermehrt werden. Das heißt, wenn du auch einen netten Nachbarn hast oder sonstiges, dem du dann zu Hause, wenn du teilst, Stauden zugutekommen lassen willst, dann kann man das über den Gartenzaun reichen. Ja, willst du mal loslegen? Wir haben hier den Spaten und dann gräbst du erstmal um die Pflanze herum die Pflanze aus mit möglichst ein bisschen Wurzelballen und dann nimmst du die raus, ja, kräftig und dann klopfst du die ein paar Mal auf den Boden, diesen Ballen.
Die Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, ist, warum muss ich das machen?
Naja, du bist ja jetzt hier der Vorgärtner, der quasi das mal ausprobiert, ob das wirklich so ad hoc geht.
Okay, dann nehme ich mal den Spaten hier und hau den mal ordentlich rein.
Jetzt noch mal ein bisschen hebeln, ohne dass natürlich der Spaten durchbricht. Aber so groß ist der Wurzelballen ja bei Stauden nicht. Das ist der Vorteil zu Gehölzen. Die sind ja schon noch klein und handlich.
Okay, dann hebel ich jetzt mal vorsichtig raus.
Ja, sehr gut.
Kommt schon, ja.
Ja, ja. Und jetzt hebelst du mal aus dem Pflanzloch, aus diesem Loch quasi den ganzen Ballen heraus.
Okay. Ist er.
So. Da ist er, ne? Und jetzt klopfst du den ein paar Mal so aus, sodass du so ein bisschen die Wurzeln sehen kannst. Du hast ja extra Handschuhe angezogen, damit du dir deine zarten Hände nicht so dreckig machst. Und jetzt versuchst du mal rauszubrechen, so ein bisschen Stauden auseinanderzubrechen. Und da siehst du, da sind einzelne Rhizome und die fallen dir teilweise auch schon entgegen. Die haben auch so einen kleinen Trieb. Das ist immer wichtig, dass sie irgendein Auge an diesem Rhizom, an diesem Wurzelspross haben und dort vielleicht auch einen kleinen Aus. Und jetzt kannst du natürlich ganz viele einzelne machen, die du wieder einpflanzt. Oder aber du machst ein paar größere Blocks, so in dem Sinne, ein paar kleine Einheiten. Und hier siehst du schon, mach nochmal richtig auseinander. Ja. Und dann siehst du, hier brechen die quasi schon so ein bisschen auseinander. Jetzt siehst du, da ist ein bisschen viel Wurzel dran. Deswegen haben wir hier die Rosenschere. Nimm die mal und kürzt die Wurzeln mal ein bisschen ein, dass das adäquat zu dem oberen Pflanzenteil ist. Was meinst du, ist das Verhältnis von Wurzel zu Blattmasse so einigermaßen okay?
Ja, ich denke, wenn das ungefähr gleich lang bzw. hoch ist, sollte es stimmen.
Ja, genau. Ne? Nicht, dass zu viel verdunstet, wenn du die jetzt neu pflanzt. Und dann kannst du die jetzt mal pflanzen.
Erstmal schneide ich. Ja, Moment. So.
Sehr gut.
Und jetzt
die Feinwurzel ein bisschen angeschnitten, sodass die wieder neu zur Wurzelbildung angeregt sind. Und jetzt nimmst du die einzelnen kleinen Teilpflanzen und setzt die wieder mit der Pflanzschaufel. Genau, mach mal ein schönes kleines Löchlein da.
Für ein bisschen lockern drumrum.
Ja, könnte noch ein bisschen zügiger gehen, ne? Setzt du die Pflanzen da.
Hallo, jetzt hör mal auf hier.
Setzt du die einzelnen Pflanzen jetzt hier in den Boden rein. Noch einen kleinen Gießring drumherum, den du so ein bisschen da reinziehst. Und dann haben wir die Gießkanne dabei. Das ist immer wichtig, auch wenn der Boden feucht ist oder sowas, dass du die richtig schön saftig angießt, dass sie Bodenschluss haben, dass sie nochmal eingeschwemmt, eingeschlemmt werden.
Okay, dann mache ich das mal mit der Gießkanne. So einschlemmen.
Richtig reichlich, ja, nicht so zaghaft.
Und was bewirkt denn dieses Teilen bei der Staude jetzt auch noch zusätzlich?
Das Teilen bewirkt natürlich eine Verjüngung, ist das ja, ne? Das heißt Frische. Das heißt auch die einzelnen Wurzeln, die sonst eng beieinander sind, werden ja auseinandergenommen und haben wieder mehr Platz, um sich zu entwickeln und die Einzelpflanze zu versorgen. Und dadurch hast du auch teilweise eine Längerfristigkeit, wo die Pflanzen dann an einem Ort bleibt.
Es tut ihnen also richtig gut, kann man kurz zusammenfassend sagen. Und bei welchen Stauden, wir haben ja jetzt hier die Katzenminze so ein bisschen auseinandergepflückt, bei welchen Stauden, also wir können ja jetzt nicht alle aufzählen, aber welche fallen dir ein, welche könnten das noch so über sich ergehen lassen und sich dann hinterher richtig freuen?
Wer sich dafür direkt anbietet, wenn er noch nicht zu viel Blattmasse hat, das ist Hemerocallis, heißen so schön, die Taglilien. Was auch sehr gut ist, ist Helenium, die blühen ein bisschen später im Sommer, die kann man jetzt auch schön auseinandernehmen. Auch Delphinium, der schöne Rittersporn, der freut sich richtig, wenn man den so ein bisschen teilt und da einfach rabiat mit dem Spaten dran geht, wenn man einen größeren Horst hat.
Ja, das war der Profitipp aus den Herrenhäuser Gärten. Heute mit Gartenmeister Ingmar Guldner.
So, Claudia, wir sind schon wieder am Ende heute. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du alles so schön gezeigt hast, wie man ordentliche Furchen gräbt und dass wir hier alles wieder schön ausgesät haben. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird.
Ich bin auch gespannt, aber jetzt müssen wir einfach mal darauf warten, dass es mal ein bisschen mehr wärmer wird und es auch nicht mehr so viel Regen fällt, dass es ein bisschen trockener wird. War auch wieder sehr spaßig heute.
Wir drücken uns und den Pflanzen die Daumen.
Ja, und wenn ihr noch mehr hören wollt von Alles Möhre oder was, ist das gar kein Problem. Es gibt ja bereits viele weitere Folgen und zwar schon mehr als 100, Martina.
Ist das jetzt die 102., ne?
Es ist die 102. und wir wollen die 200 schaffen, oder?
Wir wollen noch viel mehr schaffen, aber 200 ist ja erstmal ein guter Ansatz.
Genau, und wenn ihr diese anderen Folgen auch hören wollt, kein Problem, die findet ihr in der ARD Audiothek und auf den bekannten Podcast-Plattformen. Und abonniert uns auch bitte, und das ist natürlich kostenfrei und wir würden uns darüber sehr freuen. Und wenn ihr weitere Gartenfragen habt, schickt uns auch gerne eine Mail, habe ich ja schon gesagt, garten@ndr.de, das ist die Adresse. Ja, oder schickt uns eine Sprachnachricht über die Niedersachsen-App. Eventuell können wir dann in der nächsten Folge auch eure Frage beantworten.
Genau, und Ralf hat es ja schon gesagt, ihr hört uns in der ARD Audiothek und wenn ihr da alle anderen 101 Folgen durchgehört habt, dann gibt es da natürlich auch ganz viele andere hörenswerte Podcasts und einer passt ganz hervorragend zu Alles Möhre oder was. Alles in Butter, das ist der Genuss-Podcast von WDR 5. Gastgeber sind Caroline Kurz, begeisterte Selberköchin und gern lecker Esser Uwe Schulz. Immer dabei ist auch ein Genussexperte, nämlich der Experte Helmut Grote, so wie bei uns ja auch immer ein Gartenexperte oder eine Gartenexpertin dabei ist. Und bei Alles in Butter gibt es dann leicht nachvollziehbare Alltagsrezepte und kulinarische Tipps, aber noch viel mehr. Denn Helmut Grote reist auch durch ganz Deutschland, Europa und die Welt, besucht nachhaltig betriebene Produktionsstätten, Köchinnen und Köche und erkundet die besten Anbaugebiete für Gemüse, Wein und Olivenöl. Ralf, vielleicht kommt er hier auch mal bei uns vorbei. Wir sind ja auch ein ziemlich gutes Anbaugebiet für Gemüse. Ja, aber Grote stellt auch regelmäßig Produkte aus dem Supermarkt vor, die dann im Studio getestet werden. Und immer im Fokus ist dann auch die Frage, ob man das vielleicht auch selbst oder sogar besser selbst herstellen könnte. Hört mal rein, den Podcast gibt es jeden Freitag neu in der ARD Audiothek. Und den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Und jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen für heute. Ralf Walter, Redakteur beim NDR.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR.
Verabschieden sich.
Natürlich. Tschüss.
Und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.